Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Tobi ist weiterhin in der Welt unterwegs. Die Miami Open neigen sich dem Ende. Zwischen beiden Dingen gibt es keinen Zusammenhang, soweit wir wissen. Was aber natürlich einen Zusammenhang ergibt, ist, ja, dass Henrike und ich hier weiterhin die Stellung halten. Hallo Henrike.
Hallo Daniel. Aber das wäre ja mal Major Verschwörungstheorie, dass das Ende von Miami irgendwie mit Tobis Abwesenheit zusammenhängt.
Ja, also Indian Wells lief, Miami lief, Tobi ist genau in der Zeit weg. Vielleicht können die Turnierendirektoren Tommy Haas und James Blake, ist es ja, glaube ich, in Miami, ja, das ohne professionelle Hilfe nicht machen. Vielleicht ist das der wahre Grund für Tobis Abwesenheit.
Tobi ist da der Caterer.
Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Wir wollen jetzt bestimmte Gerichte nicht erwähnen. Hört in den letzten Folgen, aber ja. Grüße auf jeden Fall an Tobi. Nächste Woche wieder hier. Und ja, nächste Woche, Henrike, haben wir auch wieder Sandplatztennis. Die letzten Tage des, ja, Hardcourt Sunshine Doubles, wie man so schön sagt, in den USA. Nach Indian Wells, sagte ich gerade, Miami. Es neigt sich langsam dem Ende. Fangen wir vielleicht sogar mal aus deutscher Sicht an. Alexander Zverev stand jetzt unsere Aufnahme, wenn ihr sie hören werdet, das wird wahrscheinlich am Samstag sein, dann wisst ihr das Ergebnis schon. Wir nehmen jetzt am Freitagabend auf, bevor es losgeht quasi in Miami mit dem Tag und den beiden Halbfinals der Herren. Hat eine gute Woche gespielt, beziehungsweise zwei gute Wochen, anderthalb gute Wochen, wie auch immer man es nennen will. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, er ist da eigentlich sehr, sehr glatt durchgegangen und läuft aber so ein bisschen unterm Radar, auch in der gar nicht jetzt deutschen Berichterstattung, sondern so in der breiteren Berichterstattung der Tenniswelt. War das auch deine Wahrnehmung?
Ja, war auch meine. Da hatten wir jetzt vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, dass ich das auch so interessant fand, dass Alexander Zverev da doch relativ geschäftsmäßig durch die Turniere gecruised ist. Gut, in Indian Wells hat er dann im Viertelfinale von Carlos Alcaraz die Ohren langgezogen bekommen. Aber gerade auch in Miami war das doch alles relativ easy peasy, will ich jetzt auch nicht sagen, weil die Matches waren nicht so eindeutig wie vielleicht die Ergebnisse, aber doch wirklich sehr geschäftsmäßig, aber auch doch unterm Radar. Also es hat sich alles sehr auf Jannik Sinner und Carlos Alcaraz konzentriert, auch so in den Social Media, was ich so mitbekommen habe. Aber scheint ihm ja nicht zu schaden. Vielleicht ist das auch ganz gut für ihn, dass keiner so richtig hinguckt.
Ja, wobei, ich überlege gerade, also ohne dass ich jetzt ein konkretes Beispiel hatte, das mir einfiele, aber war es nicht sogar immer schon so ein bisschen so, dass wenn man von Zverev, ja, man kann ja jetzt nicht sagen, dass man aktuell nichts von ihm erwartet, weil er wird ja jetzt nicht runtergeschrieben, aber dass er gerade eigentlich in den Phasen immer doch besser ist, sogar wo er nicht so im Fokus steht? Weiß ich, fällt dir da ein Beispiel ein zu dieser These oder ist das vielleicht doch weit hergeholt?
Nee, würde ich mitgehen. Wobei ich mich manchmal frage, was da das Problem ist. Der Fokus der anderen oder dass dann damit sein eigener Anspruch an sich selber steigt. Weil ich glaube, das Problem für Alexander Zverev ist manchmal eher, was er selber sich wünscht und selber von sich erwartet und dass er da dann vielleicht auch so ein bisschen seine Linie verliert. Aber ich habe es mir nie näher angeguckt. Also da müsste man vielleicht auch einfach mal drauf schauen. Ja, vielleicht sind wir ja morgen auch schlauer, weil jetzt im Halbfinale könnte er zumindest vom Head-to-Head ja schon der Favorit sein. Insofern ist vielleicht der Druck jetzt auf ihm. Ich weiß es nicht. Und mal gucken. Es geht gegen Grigor Dimitrov, falls es einer nicht weiß. Der hat wiederum Carlos Alcaraz die Ohren lang gezogen, dass der sich, ich zitiere, wie ein 13-Jähriger fühlte.
Ja, Dimitrov, irgendwie dachte ich auch nach dem Match natürlich, ja, man kann glaube ich schon sagen, Phänomen, wie der sich zurückgespielt hat, ne? Weil er hatte so eine Phase, wo man drauf gewartet hat. Da hat es aber nicht so richtig funktioniert. Und jetzt seit ein paar Monaten hat man so wirklich den Eindruck, dass er so stetig sich wieder Richtung absoluter Weltspitze nähert, beziehungsweise es nochmal schaffen kann. Vielleicht sogar auch so seine absoluten Karrierebestmarken zu erklimmen, Richtung Top 5, Top 10 auf jeden Fall sich zu spielen. Habe ich nämlich auch schon gedacht, also bin ich mega gespannt, wie der sich jetzt auch in den kommenden Wochen, wenn es wieder in Europa auf den Sandplatz geht, zeigen wird, präsentieren wird. Ja, Alexander Zverev, was man vielleicht auch zur Saison sagen muss, wenn man jetzt mal so zurückblickt die ersten Monate, also er spielt ja eine sehr, sehr starke Saison, ne? Also Halbfinale Australian Open, United Cup gewonnen, ja, Viertelfinale in Indian Wales, hattest du gerade gesagt. Was so ein bisschen natürlich der Wermutstropfen war diese Erstrundniederlage in Acapulco. War das in der Acapulco? Doch, Acapulco war es, ne?
Ich meine auch. Gegen Daniel Altmaier verloren hat. Ja, genau, ja. Da hat er gegen Daniel Altmaier verloren in drei. Ja, aber da Daniel Altmaier ja schon so ein halber Südamerikaner ist, aufgrund seines Teams, ist das vielleicht auch deswegen. Aber ja, das ist der einzige, das ist so die einzige Delle in der Saison, weil ansonsten Halbfinale Australian Open, Halbfinale Los Cabos.
Stimmt, das auch noch.
Ja. Viertelfinale Indian Wells und jetzt mindestens Halbfinale Miami. Also bis jetzt läuft das schon sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können deswegen auch damit rechnen, dass gerade jetzt, auch wenn es auf Sand geht, ja, er wahrscheinlich diese Ergebnisse halten kann bzw. bestätigen wird. Aber da sind wir jetzt vielleicht an dem Punkt, also dass da jetzt auch wieder der Anspruch steigt, auch nicht nur von außerhalb, sondern was du eben sagtest, auch an ihn selbst, weil er natürlich auch sagen wird, ne? Also ich habe jetzt quasi in den letzten Monaten bewiesen, ich bin an sich gut in Form. Und jetzt kommt so eigentlich die Phase der Saison, wo ich sowieso immer am besten mich präsentiere. Dass das natürlich gepaart vielleicht dann auch bei ihm automatisch wieder ja so ein bisschen den Druck auch anzieht.
Kann absolut sein, wobei ich schon den Eindruck habe, dass er einfach gefestigter wirkt. Also das ist etwas, was ich die Tage auch Andrea Petkovic sagte. Ich glaube, das war ein Einspieler bei Sky. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber da es auf Deutsch war, würde ich jetzt mal hart auf Sky tippen. Wo sie sagte, dass Alexander Zverev körperlich noch mal fitter wirkt. Also der war ja noch nie schlecht körperlich. Aber da musste ich ihr dann recht geben. Also ich habe dann drüber nachgedacht, dass er doch noch mal irgendwie austrainierter wirkt und noch irgendwie stabiler. Aber ich finde den auch emotional und so, wie er sich gibt und wie er in bestimmten Situationen auf dem Platz reagiert, nach wie vor auch deutlich gefestigter als früher. Also auch so jetzt in Matches, wo es mal enger war oder in Situationen, wo es mal enger war, ist er bis auf Ausnahmen auch aggressiv geblieben, ist er auch in kritischen Situationen ans Netz vorgegangen. Und das sind so Dinge, die man vorher bei ihm nicht vermutet hätte. Insofern muss man jetzt einfach mal schauen, oder kann man für ihn jetzt aus seiner Sicht natürlich nur darauf hoffen, dass der Eindruck stimmt und er da vielleicht noch gefestigter ist. Weil, ja, wie du sagtest, Sandplatzsaison, auch viel mit Turnieren in Deutschland, ist natürlich für ihn etwas, was auch Halt geben kann.
Ja, also ich glaube, man kann so ein bisschen als Fazit ziehen, aber das ist, glaube ich, eigentlich auch keine neue Erkenntnis, sondern ich meine, da haben wir auch im letzten Jahr immer schon mal phasenweise drüber gesprochen, ohne es aber vielleicht bisher so formuliert zu haben. Zusammenfassend gesagt, das ist, glaube ich, einfach so eine neue Reife, die er sich einfach auch antrainiert, wahrscheinlich auch hat, aber die wahrscheinlich auch einfach natürlich mit der zunehmenden Erfahrung gekommen ist, die er automatisch mittlerweile als Tennisprofi hat. Und ich meine, es sind ja jetzt schon viele, viele Jahre, wo er zur Weltspitze gehört, wo er in den Top Ten stand. Und es wäre ja eigentlich auch fast ein bisschen überraschend, wenn da nicht ja, Lernkurve automatisch wäre, auch bei den Punkten, wo er immer ein Problem hatte.
Willst du damit sagen, dass auch ein Alexander Zverev erwachsen wird?
So kann man das, glaube ich, sagen, ja, doch. Also natürlich ja. Jetzt nicht abseits des Platzes, sondern das war ja irgendwie auch vorher schon, weil er galt ja auch immer als einer, so wenn man sich umhört, der durchaus auch gerne bei Pressekonferenzen oder auch für Interviews genommen wird und der ja sogar auch in der Lage war, ich kann mich auch so an irgendwie Sky-Interviews mit Moritz Lang erinnern, schon auch mit einer gewissen Reflexion auf sich geschaut hat, aber vielleicht einfach mittlerweile weiß, und da könnte man dann sagen, ja, ist erwachsener geworden auf dem Platz, das auch umzusetzen auf dem Platz und sich vielleicht dann auch nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen unbedingt in gewissen Situationen. Und wenn wir da jetzt nämlich mal Stefanos Tsitsipas zum Beispiel nebenstellen, ich kann mich daran erinnern, dass so, ich weiß jetzt nicht, ob vor 2 Jahren, vor 3, vor 4, da wurde immer gesagt, ja, Zverev sollte sich mal ein Beispiel an Stefanos Tsitsipas nehmen. Vielleicht habe ich das auch jetzt als viel größere Erinnerung, als es war. Aber der hat im Grunde so diese Matchhärte schon viel mehr. Der lässt sich durch weniger aus der Ruhe bringen. Der bringt Matches eher zu Ende. Wenn wir jetzt natürlich das aktuell mal vergleichen, also könnte man ja sogar eher sagen, na ja, hat ein Stefanos Tsitsipas, der ja schon trotzdem immer auch mal diese Probleme hatte, da nicht sogar aktuell eher einen Rückschritt gemacht? Und ist ja. Da vielleicht sogar, ist mittlerweile auch so, dass ein Alexander Zverev ihn, was das betrifft, so diese mentale Seite eigentlich ganz klar überholt hat? Da würde ich aktuell sagen, definitiv ja.
Ja, stand jetzt auf jeden Fall. Und ich glaube, du beschreibst das schon richtig, dass Stefanos Tsitsipas tatsächlich einen Rückschritt gemacht hat. Jetzt, wo du das sagst, finde ich, ich habe ehrlich gesagt vorher nie so intensiv drüber nachgedacht, aber es wirkt auf jeden Fall so, dass Stefanos Tsitsipas eher in, ja, sich zurückentwickelt anstatt vorwärts. Und sicherlich überflügelt ihn Alexander Zverev auch. Also ich würde nicht sagen, dass Alexander Zverev immer sehr nach vorne reflektiert war. Das sehe ich vielleicht ein bisschen anders als du. Ich finde, oder nicht direkt, er ist zeitversetzt reflektiert. Das will ich ihm schon geben. Ich glaube, Alexander Zverev ist immer jemand, der so ein bisschen Zeit gebraucht hat, um bestimmte Dinge einfach zu sehen und vielleicht auch selber drauf zu kommen. Ich glaube, er ist jemand, der sehr gerne die Kontrolle behält und alles gerne so macht, wie er das möchte. Und vielleicht muss man dann halt selber durch bestimmte Situationen halt dann doch durch, anstatt auf jemanden zu hören, der da schon mal durchgegangen ist und dir sagen kann, weißt du was, nimm doch einfach die Abkürzung, es wird sich am Ende auszahlen. Und ja, ich meine, Alexander Zverev ist 26, ne? Zum Beispiel jetzt Grigor Dimitrov ist 32, ne? Da würde man vor 10 Jahren, wäre das noch Tennis-Methusalem. Wenn man jetzt mal auf die Tour schaut, kann man einem Dimitrov wirklich noch auf jeden Fall 3, 4 gute Jahre geben. Und vielleicht hat er dann auch einfach die Zeit gebraucht, weil, ne, körperlich ist Dimitrov ja auch immer extrem fit gewesen. Und wenn man das halten kann, why not? Vielleicht hat Alexander Zverev die Zeit einfach gebraucht. Aber ich fand das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, besonders in Miami, schon sehr, sehr Topspieler-like, ne? Einfach das, was nötig ist, aber auch nicht mehr. Das Ding nach Hause schaukeln, fertig.
Ja. Auf den Punkt. Nach Hause schaukeln und fertig. Weiter ist man trotzdem. Das ist in der Theorie so einfach. Aber klar, also da können wir aber, glaube ich, jetzt um das Thema noch abschließen, als Fazit sagen, auch in der Praxis echt ein klarer Fortschritt. Wir werden sehen, wo das hinführt in den kommenden Wochen. Und kommt vielleicht zu einem Spieler, der das, ja, ich glaube, in den letzten Jahren in Perfektion sogar eigentlich beherrscht hat. Aktuell auch so ein bisschen seine Probleme hatte. Novak Djokovic. Da gab es in der Woche die, ich glaube, für alle doch überraschende Nachricht, dass er sich von Goran Ivanišević trennt auf Trainerseite. Hab im ersten Moment gedacht, oh, große Überraschung, hätte ich nie gedacht. Im zweiten Moment habe ich gedacht, naja, wenn man also jetzt mal rein das Tennisgeschäft sich anguckt und wie es funktioniert, eigentlich ein Schritt in der aktuellen Situation von ihm, der wahrscheinlich sogar eigentlich ganz typisch ist für einen Tennisspieler.
Ja, also wenn man mal sagt, es läuft nicht, Trainerwechsel als quasi Conclusio daraus, ist, glaube ich, noch nicht mal auf Tennis limitiert, sondern ist wahrscheinlich in vielen Sportarten üblich. Also da braucht man sich ja nur das in Deutschland allseits beliebte Fußball angucken, wie oft genau das passiert. Was ja auch Sinn machen kann, weil manchmal muss eine Information, selbst wenn es die gleiche ist, einfach anders verpackt werden, damit du ankommst. Und manchmal kann ja so ein Cut machen und was Neues machen auch helfen, eine neue Energie zu geben. Wobei ich mich frage, ob das bei Novak Djokovic halt wirklich die Ursache ist, weil ich glaube nicht, dass Goran Ivanisevic bei Novak Djokovic jetzt ein Trainer im klassischen Sinne war, im Sinne von, du musst ihm jetzt noch großartig erklären, irgendwie wie Sport geht oder so. Ich glaube, das ist eher so dieses Sparringspartner im Sinne von, ich weiß, wie die Tour läuft und man kann sich da irgendwie austauschen und hat vielleicht noch mal einen Blick von jemandem extern, der aber eben auch mit diesem internen Wissen auf eine Situation schauen kann. Insofern, mich hat es halt einfach überrascht. Vielleicht ist das aber auch eine falsche Blickwinkel, weil es halt so dicht an jetzt auch Indian Wells war, wo er da verloren hat und irgendwie das dann immer so ein bisschen wirkt, als wäre das dann so eine Reaktion darauf. Und ich dachte, das hat Novak Djokovic ja eigentlich auch nicht nötig, zumal er sich ja Ende letzten Jahres von seinen beiden langjährigen Agenten getrennt hat. Und ich halt das grundsätzlich das Gefühl habe, dass da bei ihm vielleicht viel im Umbruch ist. Aber ja, es kann auch einfach das sein, was Novak Djokovic später dazu gesagt hat. Er war, glaube ich, gestern oder vorgestern auf irgendeiner Veranstaltung zu einer Nikki Pilic-Dokumentation, dass er gesagt hat, dass sich die Zusammenarbeit einfach, naja, zerlebt hat, ne? Dass man irgendwann auch genug voneinander hat und nichts mehr, sich nicht mehr austauschen kann. Und vielleicht ist es das auch einfach, dass auch ein Goran Ivanisevic gesagt hat, nach, ich glaube, 2018 ist er in sein Team gekommen, nach 6 Jahren so, danke, ich habe jetzt auch mal die Schnauze voll. Würde ich auch verstehen.
Du meinst so ein bisschen, dass er quasi alle seine Geschichten erzählt hat und ja, man irgendwann da quasi sitzt und sagt, ja, habe ich alles schon mal gehört, da kommt jetzt nichts mehr Neues.
Ich meine, die Tour ist halt auch für Trainer zermürbend, ne?
Ja, klar.
Also du machst ja die Tingeltour mit.
Ja, logisch. Ja, das stimmt. Und ja, Ivanisevic hat ja, glaube ich, wirklich immer alles mitbereist, ne? Wo er war. Also,
ja, ich würde sagen, also ich habe ihn eigentlich ziemlich regelmäßig in der Box gesehen. Also ich glaube, tendenziell war er mehr da, als er weg war.
Ja. Also man ist, glaube ich, auch eher überrascht gewesen, weil das irgendwie natürlich gerade auch durch die Jahre so zusammengehört. Und ich glaube, es ist dann sogar auch normal bei solchen Vorfällen, Verkündungen, dass man dann im ersten Moment sagt, oh, Überraschung, weil man das irgendwie so als Gesetz sieht oder auch Gesetz, vielleicht auch ohne T. Aber genau, also insgesamt würde ich jetzt sagen, ist es eigentlich keine Meldung, wo wir sagen würden, das hat die Geschichte des Tennis so deutlich beeinflusst und wird immer für uns ein Thema sein und da werden wir uns immer dran zurückerinnern.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wobei ich einen Aspekt interessant finde, weil ich glaube, dass diese ganze Geschichte und die Kreise, die es gezogen hat, mehr, glaube ich, darüber aussagt, dass die Tenniswelt, glaube ich, gerade nicht damit weiß, umzugehen, dass bei Novak Djokovic es mal nicht läuft, als unbedingt ein Problem, das Novak Djokovic hat. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, die Reaktion, dass das wirklich rauf und runter ging und sich da 17 Trilliarden Leute zu geäußert haben, viel mehr damit zu tun hat, wie wir Novak Djokovic auf einmal bewerten und dass wir so einen leisen Zweifel an ihm kriegen, anstatt dessen, dass Novak Djokovic nicht weiß, was er da tut?
Ja, richtig. Also mein Gedanke war auch, dass es ihm vielleicht auch genau darum geht, was du jetzt sagtest mit diesen, ne, so die quasi Iwanisewicz hat seine Geschichten auserzählt. Also vielleicht sucht er auch einfach nochmal nach einem neuen Impuls, um auch selber so ein bisschen dem entgegenzuwirken, was jetzt natürlich gerade von der Öffentlichkeit, von außerhalb kommt, so, dass wir alle dieses Gefühl haben, okay, er kommt jetzt in so eine Phase, wo er natürlich noch zur Weltspitze gehört, aber die anderen Spieler ihn als schlagbar wahrnehmen. Und dass er vielleicht jetzt noch mal nach einer Lösung sucht, quasi diesen Prozess, der ja automatisch irgendwann kommt, vielleicht noch mal um so ein Jahr oder zwei Jahre hinauszuzögern. Und dass vielleicht auch da ein Iwanisewicz aus seiner Sicht, aber vielleicht sogar auch von sich aus selber sagt, okay, wir haben jetzt so lange miteinander gearbeitet und wir haben über Themen gesprochen auf einer Basis, dass du eigentlich eh der Spieler warst, den keiner schlagen konnte. Und darauf haben wir weiter aufgebaut. Und jetzt bist du aber an einem Punkt, wo wir quasi bei Null anfangen müssten und eine komplett neue Erzählung für uns aufbauen, was du ja aber nicht machen kannst, weil du 8 Jahre davor nicht einfach auslöschen kannst und so tun kannst, als kennst du dich nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also kein Revival für Boris Becker, weil der könnte ja dann auch keine neuen Geschichten erzählen.
Ja,
gab auch
schon die Spekulation, aber nee, das glaube ich nämlich auch nicht, sondern
nee.
Also ich habe so 2 Varianten im Kopf gehabt. Ich habe so gedacht, okay, vielleicht kommt da einfach gar kein neuer mehr. Was aber aus meiner Sicht eher dafür sprechen würde, dass er so ein bisschen, jetzt mal überspitzt formuliert, sein Karriereende vorbereitet. Und das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, wenn dann eher, würde ich damit rechnen, dass da jetzt noch mal eine Person kommt, mit der er so in der Form noch nicht zusammengearbeitet hat. Und dass es ihm wirklich darum geht, vielleicht auch so eine Art Projekt, jemanden zu finden, der vielleicht genau dafür eine Lösung hat. Oder es ihm vielleicht deswegen auch darum geht, jetzt noch mal einen Coach zu haben, der jetzt nicht derjenige an seiner Seite ist, ihm so ein bisschen, ich sag mal blöd, geschichtenmäßig zu pushen, sondern wirklich spielerisch auch noch mal mit ihm zu arbeiten. Weil ich glaube, was er jetzt braucht, ist wirklich ja spielerisch eine Lösung dafür, dass er diese Schlagbarkeit, die sich irgendwie bei den anderen so langsam verfestigt gegenüber dem Djokovic, dass sich die noch mal irgendwie verändert, wieder in das Gegenteil. Und das wird er ja nicht damit schaffen, dass man jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, drüber redet, was für ein toller Spieler er war, sondern er muss ja aufgrund seiner körperlichen Verfassung ein Spiel finden, Dinge bei sich im Spiel verändern, damit er das schafft. Und das geht, glaube ich, nur spielerisch. Und da ist dann vielleicht auch Iwanisewicz einfach nicht derjenige, der da in der richtigen Stelle ist.
Das kann absolut sein. Dazu müsste man aber natürlich postulieren, dass Novak Djokovic wirklich noch mal angreifen möchte. Und das ist so eine Sache, da bin ich mir manchmal auch gar nicht mehr so sicher. Ich habe mir auch überlegt, ob es vielleicht für ihn auch so der natürliche, jetzt so ein langsam anfangender Abnabelungsprozess vom Tennis ist. Er hat ja auch selber gesagt, dass er viel mehr auch Off-Court macht, ne, weil er jetzt natürlich irgendwann auch mal in die Phase übergeht, wo Tennis halt nicht mehr der Mittelpunkt ist, wo man halt nach den ewigen Jahren, die man auf der Tour ist, auch mal anfangen möchte, sich wieder um sich selber zu kümmern, mehr bei der Familie zu sein, wieder mehr das Private in den Mittelpunkt zu rücken. Weil das ist bei Tennisspielern ja schon und Spielerinnen auch, ne? Die müssen für ihre Karriere sehr, sehr viel zurückstellen. Und irgendwann lässt nicht nur dein Körper nach, sondern wahrscheinlich lässt auch irgendwann dein Geist nach, im Sinne von, dass er nicht mehr willens ist, dieses Commitment zu gehen. Vielleicht ist es für ihn jetzt aber auch echt so, dass er sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt noch auf die paar wenigen Dinge. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich dafür noch mal jemanden sucht, der ihn vielleicht auch mental dann noch mal in diese Ecke bringt. Aber dass das jetzt halt auch so langsam der Anfang vom Abschied ist, ne? Sich dann so sukzessive aus diesem Business auch zurückzuziehen. Es ist so ein bisschen mein Gefühl, dass ich auch denke, dass es auch Novak Djokovic, vielleicht ist das aber auch nur mein Eindruck, etwas gelassener nimmt mit allem. Und dass das am Ende einfach auch nur ein Spiegel dessen ist.
Stell dir mal vor, wir haben in den nächsten ein, zwei Wochen die Meldung, Severin Lüthi, neuer Trainer von Novak Djokovic.
Ja, könnte sein. Das wäre dann aber tatsächlich wirklich mal was ganz anderes, wie ja, du dann, gesagt hast. Das, die Idee finde ich gar nicht so dumm, ehrlich gesagt.
Nee, weil genau, also ich glaube, das wäre, also zumindest jetzt darauf basierend, was ich jetzt gerade mir hier so zusammenformuliert habe, worauf er vielleicht achten müsste, weil vielleicht sagt Novak Djokovic auch, nö, darum geht's mir gar nicht, sondern es geht vielleicht wirklich eher um das Mentale, ne? So. Aber ja. Ich glaube natürlich, also wenn es jetzt rein um so spielerische Ideen geht, auch was zu verändern innerhalb von einer gewissen Zeit, wäre Severin Lüthi ja einer, der das mit Roger Federer zusammen ja nämlich auch bewiesen hat. Also gerade ja auch so diese berühmten Verletzungspausen von Roger Federer, ne, wo er irgendwie vorzeitig das Jahr beendet hat und dann plötzlich immer mit irgendwelchen Neuheiten kam in seinem Spiel, wo wir erstmal alle überrascht waren. Aber letztendlich, das kam ja auch, zumal noch viel mehr als ein Roger Federer nachher etwas älter wurde, weil es natürlich auch wirklich darum ging, einfach das Spiel für sich zu verändern und einfacher zu machen, Punkte kürzer zu machen, schneller zu Punkten zu kommen. Ich glaube, ein Severin Lüthi wäre da schon der Richtige für.
Ja, und vor allen Dingen ein Novak Djokovic, wie ich ja schon mal gesagt habe, der wird weder einen für das Körpertraining noch fürs Tennistraining brauchen, um denen zu erklären, wie es jetzt geht. Der wird jemanden brauchen, mit dem er diesen Austausch haben kann. Und da könnte jemand, der so ganz weg von dem ist, was du sonst so hast, sicherlich nicht schaden. Aber ich würde mal sagen, wir werden es erleben.
Denke ich auch, ja. Also ich lege mich fest, Severin Lüthi oder Lasse Raben vom Suxdorfer SV. Einer von beiden wird's. Ja, ich habe mir ja draufgeschrieben auf den Zettel, wir reden 2 Minuten über Djokovic. Hat gut funktioniert.
Super funktioniert.
ja, bevor wir zu den Damen kommen, vielleicht sogar müssen wir noch über einen Deutschen sprechen. Der wäre mir jetzt fast hinten runtergefallen, weil den habe ich mir an Punkt 3 erst aufgeschrieben. Dominik Köpfer. Ich hatte im Lauf der Woche, muss ich zugeben, so ein bisschen ja, die Haltung, was haben die denn jetzt alle mit dem Dominik Köpfer? Jetzt reden sie über den, als hätte der was erreicht, was er noch nie erreicht hat. Jetzt steht er doch gerade in meiner dritten Runde und dabei war es aber schon sogar das Achtelfinale. Das ging echt fast ein bisschen an mir vorbei. Ja, Dominik Köpfer, sowieso seit letztem Jahr nicht nur ein solider Top 100, sondern wir können auch sagen Top 50 Spieler. Hat auch gezeigt, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre zurückguckt, wo er aus den Top 100 rausgefallen ist, sich wieder zurückgespielt hat und ich würde sagen sogar auch fast parallel wie ein Struff, dann aber nochmal auch mit einem viel besseren Tennis zurück in die Top 100 kommt und sich da viel besser etabliert als je zuvor. Sicherlich ein Spieler, den wir hier im Podcast bisher viel zu wenig gewürdigt haben.
Ja, da müssen wir wirklich mal sagen, schuldig im Sinne der Anklage. Dominik Köpfer ist halt, ja, der ist halt so einer, der immer mal wieder so sein Talent hat aufblitzen lassen, ne, und auch wirklich tolle Ergebnisse hat und auch das Spiel hat, richtig unangenehm zu sein, weil der kann wirklich über dich drüber rollen. Aber der halt auch unglaublich vom Verletzungspech verfolgt ist, der auch, glaube ich, in seinem Arm oder seiner Schulter, es tut mir leid, dass ich das nicht rausgesucht habe, ich werde gleich mal gucken, ob ich es noch finde, auch immer wieder damit zu kämpfen hat. Und das hält ihn halt auch so ein bisschen zurück. Aber jetzt 2024 wirklich bisher eine tolle Saison spielt. Also ich glaube, er hat in dieser Saison mit Weltranglistenplatz 49 seine beste Platzierung gehabt jemals. Und hat eigentlich, wenn du jetzt mal so auf seinen Saisonverlauf guckst, wirklich immer wieder gute Ergebnisse eingefahren. Sind natürlich auch wieder diverse Kröten dabei, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, wo man mit ihm rechnen kann. Ich habe auch das Match gegen Medvedev jetzt in Miami gesehen und da hat er wirklich im ersten Satz ganz, ganz klasse mitgespielt und war auch in Phasen echt der bessere Spieler. Lag auch im Tiebreak mit 4-0 vorne und dann hat Medvedev halt den Turbo aufgedreht und dann hat Köpfer, glaube ich, auch so ein bisschen den Glauben an sich verloren. Aber er ist da jetzt nicht so komplett weit weg, dass du da sitzt und denkst, ach, da kannst du nicht was reißen, was dich weiter nach vorne bringt, wenn er halt durchspielen kann. Und das ist dann so ein bisschen die Frage.
Ja, genau, das ist bei ihm natürlich der Punkt, ne? Also, er wird ja mal gelobt für sein sehr körperliches Spiel. Natürlich ein Spieler, finde ich immer, wo du wirklich in jedem Schritt merken kannst, was für eine wahnsinnige Fitness dahinter steckt. Dann natürlich, ja, man kann, glaube ich, sagen, von seinem Spielstil her ist er eigentlich ein Spieler, der fast im falschen Körper halt dafür steckt. Das meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie negativ, sondern halt einfach nur an dem Verletzungspech bezogen. Ich habe halt wirklich noch die Tage gedacht, also auch so ein Yannick Hanfmann natürlich, ne, der so in einer ähnlichen Region steckt. Es ist eigentlich total schade, wie wenig Aufmerksamkeit die dafür bekommen, was die in den letzten Monaten noch mal geschafft haben. Also sich wieder so zurückzukämpfen, dann aber auch noch mal entwicklungsmäßig den nächsten Schritt zu machen, noch mal in dem, was sie spielen, wie sie spielen, konstanter zu werden. Da steckt halt so eine wahnsinnige Arbeit dahinter. Und ja, eine Schande über unser Haupt. Am Anfang reden wir dann aber trotzdem auch wieder über Zverev und Djokovic.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da ist Eigenkritik völlig berechtigt, dass man sagt, da muss man vielleicht auch mal anfangen, drüber hinwegzuschauen. Aber das ist halt natürlich auch irgendwie so ein bisschen dieses Problem des Sports, dass im Tennis zu gewinnen halt eine Seltenheit ist eigentlich. Natürlich Runden zu gewinnen, okay, aber Turniere zu gewinnen, das wird dann schon deutlich schwieriger. Und dass trotzdem die Bewertung einer guten Tenniskarriere am Ende an den Titeln gemessen wird und nicht an dem, was man vielleicht trotzdem erreicht hat. Weil schaut man sich zum Beispiel jetzt Alexander Zverev an, um es mal zu erwähnen. Der hat eine tolle Saison bisher gespielt, aber trotzdem hatte ich, bis ich dann mal reingeguckt habe, immer so das Gefühl, ach, so toll war die Saison gar nicht, weil er eben noch keinen Titel geholt hat. Und da halt auch einmal diese Krötenniederlage gegen Altmaier drin war. Nichts gegen Daniel Altmaier, aber ich sag mal, im normalen Setting hätte Zverev das wahrscheinlich tendenziell für sich holen müssen. Und auch das ist ja so eine Bewertung. Und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Ja, Dominik Köpfer hat so eine kontinuierliche Verletzung in seinem Schlagarm, im linken Schlagarm. Und die Probleme hatte er aber wohl momentan im Griff. Und dann kam halt letztes Jahr bei den US Open, da hat er ja gegen Alcaraz die erste Runde gespielt und dann hat er sich ja, glaube ich, die Bänder gerissen in einem Fuß. Also er kommt jetzt auf jeden Fall von der Verletzungspause zurück. Aber das dann zu honorieren, dass jemand wie ein Köpfer sagt, ich quäl mich da durch, ich mache die Rehabilitierung, ich gehe dann wieder los. Zum Beispiel Anfang des Jahres hat er dann in Canberra einen Challenger gespielt und gewonnen. Ne, diese Dinge, sich dann wirklich wieder von unten hochzuarbeiten. Und ja, das müsste man mehr honorieren. Vielleicht ist es aber auch manchmal, dass man es einfach schade findet, dass jemand, der so viel Talent hat, vielleicht nicht mehr draus machen kann, aus welchem Grund auch immer. Da muss ja viel zusammenkommen.
Ja, und dann, Henrike, würde ich sagen, machen wir noch mal, damit die heute nicht komplett runterfallen am Ende noch, und den Sprung zu den Damen. Da haben wir uns eine Spielerin rausgesucht, ja, wo wir so ein bisschen, und ich glaube nicht nur wir, Fragezeichen im Gesicht haben, nämlich Ons Jabeur. Sie galt in den letzten Jahren als immer, ja, konstant Spielerin, die bei den Turnieren jetzt nicht dafür bekannt war, früh auszuscheiden. Sonst hätte sie, glaube ich, auch nicht so lange und so solide, und sie tut es ja immer noch, in den Top Ten gestanden. Aktuell, Henrike, sieht das Ganze nicht so gut aus. Und meine Frage an dich, hast du dafür eine Erklärung?
Nee, Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ons Jabeur ist sicherlich eine emotionale Spielerin. Also ich glaube, sie ist schon jemand, der die ja, sehr mitgeht mit der Karriere. Und das kann manchmal auch hinderlich sein, dass, wenn es nicht läuft, du dich vielleicht auch sehr runterziehst. Ich glaube, sie ist halt als erfolgreiche muslimische Frau, als erfolgreiche Tunesierin, aber auch als erfolgreiche Repräsentantin von der gesamten arabischen Welt auch unter einem enormen Druck steht. Und vielleicht hat sie damit noch nicht den perfekten Weg gefunden, umzugehen, ne? Das wäre jetzt so momentan meine Working Theory. Also ich glaube, sie war zwischenzeitlich auch noch mal verletzt, hatte Probleme. Aber vielleicht ist es das oder so eine Mischung aus allem, dass es für sie einfach schwer ist, wenn es mal nicht läuft, sich von dem Druck liefern zu müssen, frei zu machen und damit dann quasi in so eine Spirale zu kommen, nach unten. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch, deswegen stammel ich hier so rum, genauso ratlos wie alle anderen. Ich weiß ja nicht, was ist denn deine Theorie?
Ja, also du hast gerade einen Punkt angesprochen, wo wir es natürlich nie wissen, nämlich was ist im privaten Umfeld los? Weil das ist dann doch natürlich immer viel mehr noch ein Faktor, als man denkt. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, gut, sie hat jetzt mal 3 Erstrundenniederlagen hintereinander, jetzt kommt der Belagwechsel und vielleicht kann sie das damit auch so ein bisschen umdrehen, weil wir sind im Vorgespräch, ne, auch mal so ein bisschen durchgegangen und da haben wir sogar noch gesagt, naja, also ne, Australian Open, erste Runde verloren, auch ohne davor irgendwie ein Turnier zu spielen, in der zweite Runde verloren, erste Runde noch gewonnen gegen eine Qualifikantin, dann zweite Runde gegen Mira Andreeva, das ist aktuell eine Spielerin, klar, da hat sie natürlich schon deutlich verloren, ne, mit 0-6, 2-6, aber das kann vielleicht sogar mal passieren. Hadad Maya, zweite Runde, also war für sie dann schon Viertelfinale, zweite Match in Abu Dhabi. Gut, auch eine Spielerin, wissen wir alle, kannst du halt auch mal irgendwie 3-6, 4-6 verlieren. Ist jetzt keine Verwunderung. Nesia Zurenko, 37. der Welt, gut in Form, auch ein Ranking in der Region, wo man jetzt sagen würde, okay, wenn die mal jetzt eine Top-10-Spielerin schlägt, ist das jetzt keine große Nachricht. Katie Wolinetz, Indian Wales, und gegen wen hat sie jetzt in Miami verloren?
Avanessian.
Avanessian, genau. Das sind natürlich schon 2 Spielerinnen, ja, wo man sich vielleicht eher die Frage stellen könnte, ne? Was war denn da los? Also gerade Wolinetz nicht mal in den Top 100. Verliert sie dann 4-6, 4-6. Vielleicht sogar auch nur mehr eine Momentaufnahme, wenn ich mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lasse und weniger jetzt ein längeres Formtief. Wobei natürlich bei ihr schon das Thema immer größer wird mit diesem Grand-Slam-Titel. Also das wird sie natürlich nicht los. So, und sie wird jetzt in diesem Jahr 30. Das ist ja gerade in der Sportwelt auch immer so ein, ja, berühmtes Alter. Da gehört man dann plötzlich dann doch zum älteren Eisen, auch wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Und dieser Grand-Slam-Titel, der drückt natürlich immer mehr, weil sie da natürlich auch weiß, okay, die Chancen, die sie da hat, die werden weniger. Ich glaube, sie wird so oder so trotzdem irgendwie immer zum erweiterten Umfeld Favoritenkreis gehören jetzt in diesem Jahr. Außer sie sollte jetzt irgendwie in den nächsten Wochen auch weitere Erstrundenniederlagen sammeln. Aber wer weiß, vielleicht ist das etwas, womit sie gerade zu tun hat. Vielleicht ist privat irgendwas los. Vielleicht ist auch körperlich irgendeine Beschwerde da, dass sie irgendwas hat, was jetzt aber nicht dazu führt, dass sie sagt, okay, ich spiele deswegen nicht. Ja. Ich glaube, solange sie sich dazu nicht konkret äußert, werden wir da viel drüber philosophieren können, ohne dass davon wahrscheinlich irgendwas stimmen wird.
Naja, es ist ja wohl vor einiger Zeit ein Doku über sie rausgekommen, This is Me. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte dann nur später einen Artikel gelesen, dass sie wohl in dieser Doku gesagt hat, und wie gesagt, ich habe sie nicht gesehen, ich kann das nicht überprüfen, ob es stimmt oder nicht, dass quasi mit dem verlorenen Wimbledon-Endspiel letztes Jahr auch ihr Kinderwunsch wieder in weite Ferne gerückt ist, weil sie, glaube ich, mit ihrem Mann Karim quasi gesagt hat, wenn sie einen Grand Slam gewinnt, dann können sie danach an die Familienplanung gehen. Weil dann hat sie diesen Grand Slam-Titel weg, diese Jagd danach. Und dann kann sie da loslassen. Und vielleicht ist das auch was, ne, dass dieser Wunsch so groß ist. Weil sie ist ja, zumindest was ich von ihr gesehen habe, auch sehr kinderlieb, sehr, sehr Familien, ein extremer Familienmensch. Das kann natürlich auch sein, wenn du dir selber dieses Ziel auch noch setzt. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, bei Wimbledon hat sie schon mit ihrem Spiel noch die besten Chancen im Vergleich zu allen anderen Turnieren. Das heißt, das kann ihre Möglichkeit auf einen Grand Slam von 4 Chancen pro Jahr auch auf vielleicht 1 bis 2 zusammendampfen, weil ob sie in Australien oder bei den US Open wirklich so gute Chancen hat wie im Vergleich zu den French Open und und Wimbledon, muss man auch mal sehen. Ne? Muss natürlich auch immer gucken, was dein Spiel hergibt. Das kann natürlich auch so dazukommen, aber wie du sagtest, es bleibt spekulativ, bis sie sich dazu nicht schlussendlich äußert. Ich finde es einfach nur schade, weil ich finde, sie ist eine Bereicherung für die Tour und ich gönne ihr natürlich auch nur das Beste, dass sie da Erfolg hat. Insofern, es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig.
Ja, also damit festgelegt, Wimbledon-Titel dieses Jahr würden wir, glaube ich, alle gönnen. Oder auch jeden anderen Grand-Slam-Titel. Zuerst aber mal natürlich überhaupt wieder den Erfolg auf dem Tennisplatz. Wer den hat, und ich glaube, das ist dann die letzte Person, über die wir heute sprechen. Daniel Collins ist eigentlich mehr oder weniger auf Abschiedstournee und hat jetzt in Miami irgendwie nochmal für sich ihr bestes Spiel entdeckt und steht im Finale. Eine Spielerin, wo ich weiß oder wir wissen, ne, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Ich aber habe ja gleich so ein bisschen Gedanken an Andrea Petkovic gehabt, die verkündet hatte, ich glaube vor 2 Jahren war das, wenn die Zeit nicht dann doch noch schneller vergangen ist. Ich glaube, ich höre irgendwie demnächst auf, dann eine unfassbar gute Saison spielte und nochmal ein Jahr drangehängt habt. Und wo ich so dachte, naja, also wenn sich das jetzt vielleicht in den nächsten Monaten nochmal hält, dann ist das Karriereende vielleicht doch noch ein bisschen weiter weg.
Ja, das ist sie witzigerweise in Miami auch gefragt worden und hat da eine ziemlich interessante Antwort gegeben. Das ist jetzt wirklich reiner Zufall, dass das so zusammenpasst. Ich weiß auch nicht, nach welcher Runde es war. Es kann sein, dass es jetzt nach dem Halbfinale war oder nach dem Viertelfinale. I don't know. Dass man sie halt gefragt hat mit dem Karriereende, warum sie das denn jetzt macht, wenn sie dann doch jetzt anfängt, so wieder so gut spielt und so. Und sie dann gesagt hat, dass sie es interessant findet, dass sie das Gefühl hat, dass sie als Frau so den Wunsch nach einem Karriereende oder die Äußerung, okay, ich beende jetzt meine Karriere, mehr erklären muss als ein Spieler. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Darum geht es jetzt nicht. Aber da hat sie an einer Stelle erwähnt, dass sie jetzt nicht aufhört, irgendwie wegen Verletzungen oder so, wobei Danielle Collins körperlich sicherlich ihr Schippchen zu tragen hat, sondern vor allen Dingen, weil sie halt ihren Fokus inzwischen auf was anderes richtet, nämlich auch auf eine zukünftige Familienplanung und sie jetzt einfach sagt, okay, für mich beginnt jetzt auch emotional einfach ein anderer Abschnitt und dann mache ich jetzt mit dem einen fertig und fange das andere an. Insofern glaube ich, ist das für sie einfach ein gut überlegter Schritt, dass sie sagt, so, meine Karriere ist jetzt durch, ich hatte eine gute Karriere und das kann man sicherlich unterschreiben. Sie hat, glaube ich, das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, vielleicht nicht das Allerbeste, was machbar wäre. Aber wenn sie damit zufrieden ist und sagt, das reicht mir jetzt, dann kann man ihr dazu eigentlich nur gratulieren. Ne? Also sie ist sicherlich ein spezieller Typ immer gewesen und in Sachen Power und auch wirklich schon fast Unfreundlichkeit manchmal auf dem Platz wirkt es so, was ja bei den Spielerinnen schon seltener vorkommt, dieses Verhalten, und deswegen halt auch so extrem auffällt. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Da wird schon wer fehlen oder da wird zumindest ein spezieller Typ dann aufhören.
Ja, es gab ja immer diesen Klassiker in dem Podcast, dass ich vor den US Open den Tipp hatte, Danielle Collins als US Open-Siegerin. Das werde ich also nur noch einmal machen können, nur noch einmal die Möglichkeit dann wahrscheinlich haben. Und das kündige ich hier auch schon an, das werde ich dann natürlich tun. Ganz egal.
Okay, das ist notiert.
Total egal, in welcher Verfassung sie ist. Also selbst wenn die da auf einem Bein kommt, ich werde sagen, Danielle Collins gewinnt die US Open. Das verspreche ich jetzt schon.
Ja, und wenn man ihre Karriere anguckt, also wenn da einer aus dem Nichts durchrauschen kann, dann Danielle Collins. Also ganz abwegig ist der Tipp nicht.
Ja, wobei das ja auch so ein bisschen so ein amerikanisches Phänomen ist im Damentennis, hat man ja das Gefühl. Also da gab es ja schon so einige Beispiele, die dann so plötzlich zum Grand-Slam-Titel sich gespielt haben. Ja, Enrique,
ja.
Ich glaube aber, wir haben in dieser Woche jetzt so viele Sachen abgefrühstückt, die uns so aufgefallen sind. Es gab sicherlich noch viel, viel mehr an Geschichten. Schreibt uns natürlich auch gerne, wenn wir vielleicht irgendwas vergessen haben, wenn ihr sagt, hier, das Thema, das müsst ihr vielleicht doch nochmal beleuchten im Nachgang oder zu dem Thema, was wir hier besprochen haben, ihr auch nochmal was loswerden möchtet, gerne eine E-Mail, kontakt@tennisproleten.de oder die sozialen Netzwerke, Twitter bzw. X, Facebook, Instagram, ich weiß gar nicht, wo Tobi uns noch überall angemeldet hat, aber ja, da natürlich auch gerne überall kontaktieren. Ja, ich glaube, wir sind
Brieftaube
überall.
Geht auch immer noch, Rauchzeichen, genau. Ja. Fax, nehmen wir alles.
Nehmen wir alles, genau, wir sind überall erreichbar, dank Tobi. Und ich würde sagen, Enrique, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das wird dann spannend, weil dann ist Tobi auch mal wieder dabei. Dann können wir mal so gucken, was der in den letzten Wochen überhaupt so mitbekommen hat. Vielleicht können wir dem ja auch irgendwelche Geschichten auftischen, die gar nicht passiert sind. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Wir bedanken uns zu zweit bei euch da draußen, dass ihr uns in der letzten Dreiviertelstunde zugehört habt. Das könnt ihr in der nächsten Woche wieder machen. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.
Tschüss und frohe Ostern.